Es ist ein regelrechtes Protokoll der Kriegsverbrechen, begangen von den USA und Israel. So jedenfalls blicken Kritiker auf die Ergebnisse von 2 Wochen Luftangriffen gegen den Iran. Und die Fakten scheinen ihnen recht zu geben. Nicht nur im Fall der zerbombten Mädchenschule von Minab. Auf eins zeigt ihnen, was wir wirklich über die Attacken wissen. Und wir lassen eine Stimme aus Teheran zu Wort kommen, die für Gänsehaut sorgt. Außerdem, die Serie von Hausdurchsuchungen reißt nicht ab. Und im Interview des Tages, schwerer Verdacht, wurde die Abstimmung zur Schweizer EID gekauft? Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Zu unserem Schwerpunkt, den Kriegsverbrechen im Iran, kommen wir gleich. Aber zuvor aktuelle Meldungen vom Freitag. Und auch diese beginnen mit einem erschütternden Fall. Im Erzbistum Paderborn muss über Jahrzehnte ein weitläufiges pädokriminelles Netzwerk existiert haben. Das legt eine Studie der Kirchenhistorikerin Nicole Priesching von der Universität Paderborn nahe. Der Untersuchung zufolge sollen im Erzbistum zwischen 1941 und 2002 beinahe 500 Kinder von Priestern sexuell missbraucht worden sein. Doch selbst diese Zahl könnte nur einen Teil des tatsächlichen Ausmaßes zeigen. Priesching sagte dazu, Zitat, das Dunkelfeld dürfte aber nochmal größer sein. Es sei zu vermuten, dass sich zahlreiche Opfer nie zu Wort gemeldet hätten. Nach den Erkenntnissen der Studie sollen insgesamt 110 Geistliche an den Taten beteiligt gewesen sein. Unter den Beschuldigten befindet sich demnach auch ein ehemaliger Erzbischof, dessen Name jedoch nicht genannt wird. Neben den Missbrauchstaten selbst wiegt ein weiterer Vorwurf schwer. Die mutmaßliche Vertuschung. Zwar habe es zahlreiche Beschwerden gegeben, doch die Verdächtigen seien nie an staatliche Ermittlungsbehörden übergeben worden. Stattdessen sei es stets nur zu innerkirchlichen Strafen wie etwa Versetzungen gekommen. Beobachter vermuten angesichts des langen Tatzeitraums und der hunderten Tatverdächtigen, dass hier organisierte Strukturen weit über Paderborn hinaus existierten. Polens Präsident Karol Nawrocki hat einen EU-Kredit in Höhe von 44 Milliarden Euro für die Aufrüstung des Landes blockiert. Das erklärte der nationalkonservative Politiker in einer Fernsehansprache. Nawrocki begründete seine Entscheidung damit, dass ein solcher Kredit Polen von Entscheidungen anderer Staaten abhängig machen könnte. Gemeint war damit offenbar vor allem Deutschland. Wörtlich sagte Nawrocki, nur ein Volk, das es schafft, sich selbst um seine Sicherheit zu kümmern, bleibt wirklich frei. Die pro-westliche Regierung von Ministerpräsident Donald Tusk kritisierte die Entscheidung scharf. Nach Angaben von Radio Warschau prüft die Regierung inzwischen, wie sie die Blockade des Präsidenten umgehen kann. Am Freitagmorgen war der bayerische AfD-Landtagsabgeordnete René Dierkes von mehreren Hausdurchsuchungen betroffen. Nach Angaben von Dierkes waren dabei sowohl sein Landtagsbüro als auch seine Privatwohnung tangiert. Die Landtagsverwaltung bestätigte den Vorgang gegenüber auf 1. Eine Begründung nannte sie jedoch nicht. Dierkes selbst zufolge werfen ihm die Behörden Beleidigung und Volksverhetzung vor. Bei beiden Straftaten handelt es sich um reine Äußerungsdelikte. Als Grundlage der Ermittlungen sollen unter anderem 2 Jahre alte Beiträge auf der Plattform X dienen. Das Ex-Profil des Politikers sei damals jedoch von einem ehemaligen Mitarbeiter betreut worden. Dafür gäbe es mehrere Zeugen. Nach Darstellung von Dierkes handelte es sich bei den Beiträgen um Memes und satirische Inhalte. Besonders brisant ist ein weiterer Punkt. Als Abgeordneter genießt Dierkes eigentlich parlamentarische Immunität. Diese wurde jedoch, wie die Landtagsverwaltung gegenüber auf 1 bestätigte, offenbar in einem vereinfachten Verfahren aufgehoben. In der Erklärung der Landtagsverwaltung heißt es wörtlich, Zitat, die Immunität wurde also nicht im Plenum aufgehoben. Diese Formulierung deutet darauf hin, dass der Abgeordnete möglicherweise nicht über den Vorgang informiert wurde. Seit fast 2 Wochen fallen im Nahen Osten Bomben. Offiziell ist von präzisen Angriffen die Rede. Doch inzwischen mehren sich Zweifel und auch die Vorwürfe werden lauter. Die USA und Israel sollen bei ihren Attacken gegen den Iran bewusst zivile Ziele getroffen haben. Kritiker sprechen deshalb von möglichen Kriegsverbrechen. Vor wenigen Tagen erreichte diese Debatte auch die europäische Politik. Im EU-Parlament erhob der BSW-Vorsitzende Fabio De Masi schwere Vorwürfe.
Wir haben sauren Regen über Teheran gesehen. Wir haben die Zerstörung der Wasserversorgung gesehen. Wir haben die Tötung unschuldiger junger Mädchen erlebt. All das hat nichts mit der Befreiung des iranischen Volkes zu tun. Und wir haben hier in Europa die feigste und rückgratloseste Ansammlung von Führungspersönlichkeiten erlebt, bei der, mit der einzigen Ausnahme von Pedro Sanchez, niemand den Mut hatte, sich den Regierungen der USA und Israels entgegenzustellen.
Doch ist der Iran-Krieg tatsächlich von Kriegsverbrechen geprägt? Auf 1 kann derzeit nicht selbst im Iran recherchieren. Unsere Redaktion hat deshalb die verfügbaren Quellen ausgewertet. So existieren Aufnahmen wie diese vom iranischen Roten Halbmond, der nationalen Organisation des Internationalen Roten Kreuzes. Sie sollen Rettungsarbeiten nach einem Angriff auf ein Wohnhaus in Teheran zeigen. Das Gebäude wurde offenbar direkt getroffen. Und es ist offenbar kein Einzelfall. Die Daten des Roten Halbmondes werden meist erst mit Verzögerung veröffentlicht. Bis zum 7. März, also etwa in der ersten Kriegswoche, wurden Angriffe gemeldet auf 5.535 Wohngebäude, 65 Schulen, 14 Gesundheitseinrichtungen sowie 13 Einrichtungen des Roten Kreuzes oder Roten Halbmondes. Der bekannteste Fall ist der Angriff auf eine Grundschule für Mädchen in der südiranischen Stadt Minab. Hier sehen Sie Aufnahmen der Rettungsarbeiten kurz nach der Attacke. Sie wurden von einer örtlichen Nachrichtenagentur verbreitet. Nach Angaben iranischer Behörden starben bei dem Raketeneinschlag 168 Menschen, vor allem Kinder. Recherchen mehrerer Medien, darunter der New York Times, ergaben inzwischen, dass es sich um einen Angriff der USA handelte. Westliche Medien relativieren den Vorfall inzwischen mit der Begründung, der US-Armee sei aufgrund veralteter Daten ein Fehler unterlaufen. Kritiker bezweifeln das und vermuten einen gezielten Luftschlag. US-Präsident Donald Trump erklärte auf einer Pressekonferenz, er könne damit leben, falls die Ermittlungen einen Angriff durch US-Streitkräfte bestätigen sollten.
Please go ahead.
Hey, Mr. President. Sie haben gerade angedeutet, dass der Iran irgendwie an einen Tomahawk gelangt ist und am ersten Kriegstag seine eigene Grundschule bombardiert hat. Aber Sie sind der Einzige in Ihrer Regierung, der das behauptet. Sogar Ihr Verteidigungsminister wollte das nicht sagen.
Weil ich einfach nicht genug darüber weiß. Ich glaube, mir wurde gesagt, das wird noch untersucht. Aber Tomahawks werden auch von anderen benutzt, wie Sie wissen. Zahlreiche andere Nationen haben Tomahawks. Die kaufen sie von uns. Aber was auch immer der Bericht zeigt, ich werde damit leben.
Angriffe auf zivile Ziele passen allerdings kaum zu einem der offiziell genannten Kriegsgründe. Der Befreiung des Iran von der Mullah-Regierung. Auffällig ist daher ein weiterer Punkt. Genau zu dem Zeitpunkt, als die Recherche der New York Times über den Angriff auf die Mädchenschule öffentlich wurde, änderte der Westen seine Begründung für den Krieg. Der französische UNO-Botschafter Jérôme Bonnafont griff erneut ein älteres Argument auf, die angeblich drohende atomare Bewaffnung des Iran.
L'Iran a massivement violé.
Diese 450 Kilogramm Uran, die auf 60% angereichert wurden, belegen diese Tatsache. Der Iran sagt, er wolle keine Atomwaffe entwickeln. Aber wenn Taten den Worten widersprechen, was zählt dann? Die Worte oder die Taten?
Mittlerweile meldet auch der Libanon Angriffe auf zivile Ziele durch Israel. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch berichtet dort von Einsätzen mit weißem Phosphor, einer international geächteten chemischen Waffe gegen Wohngebäude. Im Iran selbst sind viele Menschen den Luftschlägen nahezu schutzlos ausgeliefert. Denn es gibt kaum Schutzbunker. Das berichtete die Teheraner Krankenschwester Shahin Bahari Yekta bereits im vergangenen Juni gegenüber auf 1. Auch damals herrschte Krieg zwischen dem Iran sowie Israel und den USA. Das Interview entstand unter schwierigen technischen Bedingungen und konnte damals nicht mehr fertiggestellt werden. Es wurde deshalb bislang nicht ausgestrahlt, hat angesichts der aktuellen Lage jedoch nichts an Aktualität verloren. Bahari Yekta richtete darin eine Botschaft an die Zuschauer.
Der Iran ist nicht nur irgendein Ort. Unser Land ist uralt, voller Geschichte, voller Kultur. Wir haben Dichter wie Khayyam, Hafez, Saad, Städte wie Shiraz, unzählige Zeugnisse aus der Vergangenheit, historische Stätten, kulturelle Schätze, Dinge, die der ganzen Menschheit gehören. Wer wird dafür gerade stehen, wenn das zerstört wird? Nur weil irgendwo auf der Welt ein paar Politiker sich nicht verstehen, weil sie mit unseren Herrschern Probleme haben, rechtfertigt das, dass Jahrtausende alte Kultur verloren geht? Und glaubt nicht, das passiert nur hier. In jedem Land, in dem ein Krieg ausbricht, auch in Europa, werden Unschuldige sterben, normale Menschen. Eure Häuser werden zerstört, Tiere werden sterben. Die Natur wird leiden. Vielleicht habt ihr nicht die gleichen Schätze wie wir, aber es wird trotzdem Leid geben. Und zwar viel. Krieg zu beginnen, das ist keine Kunst. Das ist keine Stärke. Das ist Schwäche.
Die brutale Kriegsführung der USA und Israels im Iran erweckt immer mehr den Eindruck, dass es den Angreifern nicht um Menschenrechte, sondern um Terror gegen die Zivilbevölkerung geht. Doch die transatlantisch geprägte Presse lässt ihnen das durchgehen. Ganz anders dagegen auf 1. Wir berichten über die Kriegsverbrechen aller Seiten, sowohl des Westens als auch des Irans. Diesen unabhängigen Ansatz können Sie fördern mit einer Spende unter www.auf1.tv/unterstützen. Die Europäische Union hat die Gender-Ideologie erneut gestärkt. Der Europäische Gerichtshof, kurz EuGH, entschied in dieser Woche, alle Mitgliedstaaten müssen künftig eine Änderung des Geschlechtseintrags in Ausweisdokumenten ermöglichen. Auslöser des Verfahrens war eine Regelung in Bulgarien. Der Balkanstaat erkennt in amtlichen Dokumenten bislang ausschließlich das biologische Geschlecht an. Der EuGH urteilt meist nicht unabhängig, sondern folgt häufig den Vorschlägen der sogenannten Generalanwälte. Diese werden politisch ernannt und geben vor der Entscheidung eine rechtliche Empfehlung ab. Scharfe Kritik an dem Urteil kommt nun aus der bulgarischen Opposition. Die Partei Vasrashtane, auf Deutsch Wiedergeburt, spricht von einem Angriff auf die Verfassung des Landes. Die Europaabgeordnete Rada Lajkova sagte gegenüber auf 1, Zitat, »Nichts und niemand kann über der bulgarischen Verfassung stehen, außer dem bulgarischen Volk selbst.« Die Europäische Union in ihrer heutigen Form ist nicht nur für Bulgarien schädlich, sondern für die gesamte Menschheit. Und zu diesem Thema passt auch eine Meldung aus Deutschland. Dort werden Oppositionelle immer wieder wegen der Verwendung von Kennzeichen verbotener Organisationen verurteilt. Nun musste die Bundesregierung auf Anfrage der Linksfraktion im Bundestag einräumen, was genau ein solches Kennzeichen ist, ist gesetzlich gar nicht eindeutig definiert. Demnach kann es bereits ausreichen, dass eine Organisation ein bestimmtes Symbol oder eine Parole irgendwann einmal verwendet hat und in der Öffentlichkeit ein Zusammenhang hergestellt werden kann. In der Anfrage ging es um eine Parole der Hamas. Kritiker warnen vor einer problematischen Entwicklung. Sie sehen die Gefahr, dass Äußerungen oder Symbole praktisch willkürlich verbotenen Organisationen zugerechnet werden können. Der Anbauverband Bioland schließt offenbar gezielt Bauern aus seinen Reihen aus, die sich in der AfD engagieren. So soll es jedenfalls dem Biobauer Matthias Kreis aus Bayern ergangen sein. Nach eigenen Angaben wurde sein Erzeugervertrag gekündigt, nachdem er in seiner Heimat als AfD-Bürgermeisterkandidat angetreten war. Der Fall wurde zuerst durch den AfD-Bundestagsabgeordneten Lars Schieske öffentlich gemacht. Der Ausschluss geschah anscheinend auf Betreiben einer vereinsinternen Arbeitsgruppe gegen rechtsextreme Einflussnahme. Dabei könnte Bioland gegen seine eigenen Vorschriften zur parteipolitischen Neutralität verstoßen haben. In der Vereinssatzung heißt es wörtlich, der Verband ist parteipolitisch, weltanschaulich und konfessionell unabhängig. Bioland finanziert sich aber neben den Mitgliedsbeiträgen zu erheblichen Teilen aus Fördermitteln der EU. Kritiker sehen darin ein Einfallstor für politische Einflussnahme. Ohne einen Vertrag mit dem Verband darf ein Bauer das Bioland-Gütesiegel auch dann nicht nutzen, wenn er selbst nach strengsten Biostandards produziert. Im Untersuchungsausschuss zu den Todesumständen des österreichischen Justizsektionschefs Christian Pilnacek wurde am Donnerstagnachmittag auch der Zeuge Christian Matura vernommen. Matura hatte seinerzeit ein Tonband veröffentlicht, auf dem Pilnacek sich über Druck der ÖVP auf seine Ermittlungen beklagte. Vor dem Ausschuss bestätigte Matura ausdrücklich, dass er mit der Veröffentlichung zeigen wollte, welchen Einfluss die österreichische Politik auf die Justiz ausübe. Pilnacek habe ihm dabei mehrere Namen genannt. Neben dem damaligen Parlamentspräsidenten Wolfgang Sobotka sei auch der frühere Kabinettschef im Innenministerium Michael Kleubmüller erwähnt worden. Um welche Fälle es sich im Einzelnen handelte, konnte Matura nicht nennen. Auf Pilnaceks Laptop hätten sich aber Unterlagen aus dem Untersuchungsausschuss zur Ibiza-Affäre befunden. Bei der ÖVP sorgten diese Äußerungen offenbar für Unmut. ÖVP-Fraktionsführer Hanger etwa nutzte ein gegen den Zeugen laufendes Finanzverfahren für die Bemerkung. Matura habe dort, Zitat, keine guten Karten. Viele Beobachter werteten diese Aussage als indirekte Drohung gegen einen Zeugen. Und wir kommen zum Interview des Tages. Mit dem Schweizer Rechtsanwalt Markus Zollinger habe ich über schwerwiegende Zweifel am jüngsten Referendum über die Einführung einer elektronischen Identität in der Schweiz gesprochen. Die Schweizer Bewegung Maßvoll hat nach dem knappen Ja zur eID eine zweite Stimmrechtsbeschwerde eingereicht. Der Vorwurf, Medienkonzerne haben dem Ja-Lager kurz vor der Abstimmung Werbeflächen im Wert von über 160.000 Franken geschenkt. Maßvoll fordert die Wiederholung der Abstimmung. Und ich spreche jetzt dazu mit dem Anwalt der Bewegung, Markus Zollinger. Hallo Herr Zollinger, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Vielen Dank für die Einladung. Guten Tag.
Maßvoll hat nun bereits die zweite Stimmrechtsbeschwerde zur EID-Abstimmung eingereicht. Diesmal geht es um Medienkonzerne wie Ringier und die TX Group, die dem Ja-Lager kostenlose Werbeflächen im Wert von, zusammen über 160.000 Franken zur Verfügung gestellt haben sollen. Wie schwerwiegend ist denn dieser Vorwurf aus rechtlicher Sicht?
Also vielleicht zum vorauszuschicken, es ist nicht eigentlich in Sinn eine zweite Stimmrechtsbeschwerde, sondern das wurde vereinigt bereits. Mhm. Zum Verfahrensablauf ist es so, dass das zuerst eingereicht wird im Kanton Zürich beim Regierungsrat und dort ging das Ganze dann weiter ans Bundesgericht. Also das ganze Verfahren ist vor Bundesgericht hängig. Und dort werden im Moment alle drei sozusagen von uns ins Verfahren mit einbezogenen sind dort beteiligt. Das ist, wie Sie gesagt haben, Blick, respektive Ringier und die TX Group sowie die Swisscom ursprünglich. Das ist alles im gleichen Verfahren. Und das wird jetzt alles gesamthaft betrachtet. Also man kann nicht sagen, dass jetzt nur betreffend TX Group und Ringier besonders schwerwiegende Verletzungen vorlegen. Es sind vor allem immer noch die Eingriffe der Swisscom, die relevant sind und relevant bleiben. Es ist ein Gesamtpaket, das hier betrachtet werden muss und so noch nicht entschieden wurde.
Die EID wurde ja mit einem sehr knappen Ergebnis angenommen. Lässt sich denn konkret belegen, dass diese verdeckten Medienzuwendungen den Abstimmungsausgang beeinflusst haben? Und was bräuchte es vor Gericht, um das zu beweisen, Herr Zollinger?
Das ist jetzt Gegenstand des laufenden Verfahrens. Da findet jetzt vor Bundesgericht hat der Schriftenwechsel stattgefunden. Da wurden alle beteiligten Akteure wurden dazu aufgefordert, sich zu äußern. Und das Beweisverfahren ist in dem Sinne jetzt gerade abgeschlossen. Wir gehen davon aus, dass da nichts mehr Neues kommt. Hier dürfte sehr bald der Entscheid folgen. Die Frage, die sich hier stellt, ist, wie kann man das beweisen? Man muss die Wahrscheinlichkeit darlegen, dass die Einflussnahme das Abstimmungsverhalten oder das Ergebnis beeinflusst haben könnte. Und hierfür ist erforderlich, dass es einerseits ein sehr enges Abstimmungsergebnis ist, und das ist zweifelsohne gegeben. Dann müssen wir eine unzulässige Einflussnahme nachweisen können. Das haben wir auch versucht zu belegen anhand der Evidenz, die wir haben, nämlich dass man eben viel zu spät offengelegt hat, wie hier finanziert wurde. Und dann muss anhand dieser Daten, die man hat, muss man dann einen Entscheid treffen. Ja, reicht das jetzt, dass das Abstimmungsergebnis anders ausgefallen wäre, wenn das Stimmvolk all das vorher gewusst hätte? Und hier sagen wir ganz klar, ja, wir haben hier Beträge von 160.000 Franken, wie Sie erwähnt haben, plus noch den 30.000 Franken der Swisscom. Und wir haben das mal kurz durchrechnen lassen, wenn man in der Stadt Zürich, also der größten Stadt der Schweiz, für 30.000 Franken eine Plakatkampagne machen kann, dann müssen Sie nur etwa 7% aller Menschen dort erreichen, um diesen Trigger zu schaffen, damit das Abstimmungsergebnis gekippt wäre. Also es braucht relativ wenig finanzielle Mittel, um effektiv ein Abstimmungsergebnis, das so knapp ist, noch kippen zu können. Und allein die 30.000 Franken, die die Swisscom gespendet hat, reicht aus unserer Sicht schon aus. Und hinzu kommen dann noch die 160.000 Franken der Medienkonzerne. Also aus unserer Sicht muss hier eigentlich eine Wiederholung stattfinden.
Das sind sehr interessante Zahlen, die Sie unseren Zuschauern da nennen, Herr Zollinger. Ich sag mal, erste Beschwerde, zweite Beschwerde, Swisscom, Ringier, TX Group. Steckt da ein System dahinter? Hat man den Eindruck, dass Großkonzerne in der Schweiz koordiniert daran gearbeitet haben, die Einführung der EID durchzusetzen? Wie schätzen Sie das ein?
Wie koordiniert die gearbeitet haben, kann ich nicht sagen. Das ist dann im Bereich der Mutmaßungen. Wir sehen einfach, dass hier sehr, sehr viel Interessen im Spiel sind, hier eine EID durchzudrücken. Und all die beteiligten Akteure, die sind selber involviert in diesem Bereich. Die haben Produkte, die auf die EID ausgerichtet sind. Oder sie sind sogar Anbieter von EID-Dienstleistungen. Also sie haben ein eminentes Interesse daran, dass diese EID zustande kommt. Von daher sehr wohl ein Interesse da, sich zusammenzuschließen und dafür zu sorgen, dass diese EID effektiv kommt.
Die EID wird ja auch von ihren Befürwortern als praktische Vereinfachung des Alltags verkauft. Kritiker sehen darin den Einstieg in einen digitalen Überwachungsstaat. Was ist denn das eigentliche Problem an diesem Gesetz, das maßvoll so hartnäckig bekämpfen lässt?
Naja, wir sehen es. Es läuft gerade weltweit, würde man schon fast sagen, eine Kampagne, dass diese EID durchgedrückt wird. Nicht nur in der Schweiz, sondern überall soll das eigentlich als einheitliche neue Regelung kommen. Und wir sehen es jetzt bereits jetzt, wo es hinläuft. Wir haben in Großbritannien und in anderen Ländern die Bestrebungen, das Internet zu zensieren. Man macht das unter dem Vorwand des Jugendschutzes. Und natürlich, wenn man dann den Zugang für unter 18-Jährige oder unter 16-Jährige beschränken will, dann braucht natürlich die EID, dass man dann trotzdem den Zugang erhält. Und genau dort läuft es hin. Wir werden noch mehr Kontrolle haben mit der EID, wo es heute gar keine Kontrollen gibt. Wir haben in der Schweiz auch schon Beispiele dafür, zum Beispiel im Gesundheitsbereich. Dort haben wir die digitale Krankenakte, die soll künftig auch nur noch mit EID zugänglich sein. Wir haben die Widerspruchslösung eingeführt im Bereich der Organspende. Auch dort soll man nur noch mit EID seinen Widerspruch erklären können. Das ist alles nicht freiwillig. Ja. Das wird im Vorfeld wurde uns die EID vom Bundesrat als freiwillig verkauft und wir sehen jetzt schon, wo es hinläuft. Es wird ein Zwang werden und es ist jetzt schon klar, wo es hingehen wird. Deshalb müssen wir hier den Riegel schieben. Und diese EID, wie sie jetzt konzipiert ist, darf auf keinen Fall zum Gesetz werden und anwendbar sein.
Mal angenommen, der Züricher Regierungsrat weist auch diese zweite Beschwerde ab. Welche Rechtsmittel bleiben dann noch und ja, wie realistisch ist es, dass die Abstimmung am Ende tatsächlich auch wiederholt werden muss?
Diese Frage ist nicht ganz dem Stand entsprechend. Also der Regierungsrat, der weist keine Beschwerde ab in dem Sinne, sondern es ist einfach die erste Instanz, die wir formal durchlaufen müssen. Und dieser Entscheid ging dann direkt weiter ans Bundesgericht. Also der Regierungsrat in Zürich hat hier eigentlich inhaltlich gar nichts zu melden. Man muss aber das aus formalen Gründen machen, damit das Bundesgericht nachher überhaupt auf die Beschwerde eintritt. In dem Sinne ist noch nichts abgewiesen, noch nichts entschieden. Weder die Swisscom noch TX Group noch Ringier ist hier aus dem Schneider, sondern im Gegenteil, wir sind hier im Moment vor dem Bundesgericht und es wird alles zusammen behandelt.
Interessante Einblicke auf alle Fälle. Vielen herzlichen Dank an den Anwalt der Schweizer Bewegung Maßvoll, Markus Zollinger, für diese Einschätzung. Und wir von Auf 1 bleiben natürlich auch da, was die Einführung der EID in der Schweiz betrifft, weiter am Thema für Sie dran. Herr Zollinger, vielen herzlichen Dank. Auf 1 hat von Anfang an über die Entwicklungen um die Schweizer EID berichtet. Denn es ist unser Anspruch, relevante Geschehnisse im gesamten deutschsprachigen Raum darzustellen. Neben der BRD und Österreich beinhaltet das selbstverständlich auch die Schweiz. Damit wir auch zukünftig aus dem gesamten Gebiet berichten können, bitten wir Sie um Ihre Spende. Das nötige Formular finden Sie direkt unter dieser Sendung. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Freitagabend sowie ein erholsames Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.